Heute im Podcast der Drei-Sterne-Koch Thomas Bühner. Ich durfte Thomas in seinem Haus in Osnabrück besuchen und mit ihm nicht nur übers Kochen sprechen. Mich hat besonders interessiert, wie man ganze 3 Michelin-Sterne erhält, denn diesen Status haben nur etwa 130 Köche bzw. Restaurants weltweit. Thomas hat auch viel über Menschenführung, Zielsetzung und grundsätzliche Dinge gesprochen, sodass die Folge sicher auch für diejenigen interessant ist, die selbst nicht oft in der Küche stehen.
Den Mitarbeitern Vertrauen, Vertrauen schenken, das habe ich immer beibehalten. Also auch wenn ich das Gefühl hatte oder wusste, da sitzt ein Tester im Restaurant, bin ich nie hingegangen und habe zum Gartenmanager gesagt, geh mal zur Seite, ich mache das jetzt. Ich habe mittags mit denen über die Verantwortung gesprochen. Ich habe mit denen gesagt, was meine Ziele sind, was deren Ziele sind, warum das für uns wichtig ist. Das haben wir aber auch für andere Gäste gemacht. Ne? Also wenn da jetzt ein Ehepaar, wir wussten, die kommen aus Berlin und feiern den 50. Geburtstag der Frau, den machst du ja viel mehr kaputt als nur einen Abend. Die erzählen zum 80. Geburtstag der Frau noch, wie grausam das Essen zum 50. war. Und so, also mit Mitarbeitern über die Verantwortung reden, was machen wir hier überhaupt und warum müssen wir das gut machen und warum ist es wichtig, dass du ehrlich zu mir bist, dafür schreie ich dich nie an. Ich verprügel dich auch nicht oder mach sonst irgendetwas. Wir machen das als Team. Und ich habe die das machen lassen. Und da haben Journalisten und Freunde gesagt, wie kannst du denen das überlassen? Da habe ich gesagt, hast du jemals einen Fußballtrainer gesehen, der auf dem Platz läuft, wenn der Elfmeter geschossen werden muss? Das überlässt du der Mannschaft.
Willkommen bei Normal Gets You Nowhere. Mein Name ist Melvin Lamberti und ich treffe mich regelmäßig mit inspirierenden Menschen, die mir von ihren persönlichen Meilensteinen berichten und erzählen, was sie antreibt. Außerdem teile ich in diesem Podcast meine eigenen Gedanken zu diversen Themen, die mich und vielleicht auch dich beschäftigen. Das Gespräch soll dich inspirieren, dass auch du deinen individuellen Weg gehst. Also, viel Spaß mit dem Podcast. So, wir sind zurück bei Normal Gets You Nowhere und heute in Osnabrück bei Thomas Bühner, dem Drei-Sterne-Koch. Hallo Thomas.
Hallo Melvin.
Ja, schön, dass wir hier sein dürfen. Du warst über 12 Jahre der Küchenchef und Geschäftsführer vom La Vie in Osnabrück und bist jetzt ja beratender Koch, bist weltweit unterwegs. Erzähl mal so, wo warst du jetzt zuletzt, wo treibt es dich gerade hin?
Ja, für alle, die es nicht kennen, du hast gesagt La Vie in Osnabrück, Restaurant La Vie Osnabrück und das war ein 3-Sterne-Restaurant, also eins der besten der Welt, ist dann Ende 2018 geschlossen worden und ich habe eigentlich zunächst gedacht, das war's, dich ruft keine Sau an, wie geht das bloß weiter, aber bei mir hat tagelang das Telefon geklingelt, wochenlang und am Ende hat sich halt das rauskristallisiert, wo ich immer von geträumt habe. Vor Jahren hat mich mal ein Journalist gefragt, was ist dein größter Traum? Da habe ich gesagt, ich würde gerne um die Welt reisen und in jeder Stadt, in der ich lande, ins beste Restaurant essen gehen. Und so ist es dann gekommen. Also ich habe sehr, sehr viele Gastkoch-Events gemacht, von Ecuador, Marokko, Griechenland, Oman, Kasachstan, Indien, Korea, Indonesien, Thailand, Taiwan. Ich habe bestimmt jetzt noch welche vergessen. Also unfassbar viele Sachen gesehen, unfassbar tolle Leute kennengelernt, Produzenten, Köche, tolles Netzwerk in der Zeit aufgebaut. Und dann kam Corona, da wurde es ein bisschen ruhiger, wo ich dann mich an einer Firma beteiligt habe. Wir vertreiben sehr, sehr hochwertige Öle und Essige. Ich habe mit Freunden zusammen meine Firma gegründet. Wir stellen Foodboxen her, also Menüs, die du fertig kaufen kannst. Aber ich habe eben auch meinen Webshop nochmal überarbeitet, bestbythomasbühner.de. Gibt es tolle Sachen zu kaufen. Alle einmal bitte draufschauen und was kaufen. Und so viele andere Sachen. Ich bin nach wie vor Berater bei LSG, Lufthansa Service Gesellschaft, die fürs Catering in den Flugzeugen sorgen. Jetzt zwar nicht mehr in Deutschland, aber ich bin weltweit dort tätig.
Also kannst du jetzt nochmal pushen, damit der 5. Stern wieder
bei Lufthansa zurückkommt.
Weiß ich nicht, bin ich nicht für zuständig. Also eine Catering-Firma ist ja immer nur so gut, wie der Auftraggeber es wünscht. Also dieses ganze Bashing über Flugzeuge, über Essen in Flugzeugen ist meiner Ansicht nach ungerechtfertigt, weil wenn die Airlines besser bestellen würden, wäre das Essen noch besser. Mhm. Ich weiß gar nicht, warum es genau bei dem Punkt um jeden Cent geht. Das okay. ist fast so preissensibel wie im Krankenhaus. Mir wäre es egal. Ich würde ja für den Flug nach Taiwan statt 2278 auch 2328 zahlen, wenn das Essen dann besser wäre. Aber
Ist ja auch irgendwie das, wo viele sich dann drauf freuen, ne? Wenn sie dann im Flieger sind und ein bisschen unterwegs und dann, oh, jetzt kommt das Essen.
Also, ich hatte mal das große Glück, auch wegen Corona, ich durfte mal von Indonesien First Class mit Emirates zurückfliegen. Das ist dann was, worauf du dich freuen kannst. Aber alle anderen Sachen.
Hast du richtig ausgekostet oder letztendlich auch nur gesessen? Ich glaube, da kannst du doch duschen und alles Mögliche, ne?
Ja, ich wollte gerade sagen, also normalerweise ist das Befriedigung des Grundbedürfnisses Hunger oder Durst, aber bei denen war das schon toll. Also ich trinke niemals im Flugzeug. Ich will dann, muss dann schlafen. Also ich trinke keinen Alkohol. Aber dann sagte die Stewardess zu mir, schade, wir haben einen 2008er Dom Perignon. Oh, habe ich gesagt, dann mache ich mal eine Ausnahme.
Ja.
Ne? Also wenn du das dann nicht wahrnimmst, das Angebot, bist du selber schuld. Und die Flugzeugtoilette in der First Class hat eine Dusche und das ist so groß wie mittelmäßiges Badezimmer, was man so aus Mietwohnungen kennt.
Ja. Und jetzt zuletzt warst du in Zürich, nächste Woche bist du in Vietnam.
Genau.
Jetzt sind wir gerade in Osnabrück, haben wir ja gerade gesagt, bei dir zu Hause, ja. In deinem Haus, du hattest gesagt, 600 Jahre alt.
Der älteste Teil ist 600 Jahre, der mittlere Teil ist von 1587. Also beginnt mit 1420, 1587 und 1640.
Und dein Haus sieht, wir haben es gerade schon gesagt, wenn man hier reinkommt, denkt man, man wäre in einer Kunstgalerie. Hast du schon lange ein Faible für Kunst?
Ja, immer schon. Also ich habe in Kunst nie eine gute Note gehabt, aber ich habe das sehr schätzen gelernt. Also Kochen auf dem Level ist ja, ich will nicht sagen stressiger Beruf, aber es ist anstrengend. Du musst halt 12, 13, 14, 15 Stunden am Tag wirklich konzentriert arbeiten. Aber zwischendurch mal die Auszeit, bin ich immer mal in eine Galerie gegangen oder in ein Museum. Und auch wenn wir reisen, machen wir meistens Stopover so, dass wir uns was Schönes angucken können. Und das, was ich mache, hat ja am langen Ende auch mit Kunst zu tun.
Ich wollte gerade sagen, ne, ist es nicht, also ein Stück weit Kunst, ne, aber du sagst gerade so 14 Stunden oder so, das.
Ja, es ist ein Handwerk und wenn es dann draußen am Gast ist, ist es Kunst. Und ich würde mich nicht als Künstler bezeichnen, aber ich habe das immer gern gemocht. Und ich habe vielleicht auch keinen Publikumsgeschmack, aber wenn ich Sachen toll finde und ich sie mir dann irgendwann leisten kann, dann kaufe ich sie auch gern mal. Viele Sachen, die ich gekauft habe, mit Schmerzen, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mir nicht leicht gefallen. Manchmal habe ich die Galeristen auch bitten müssen, das abstottern zu dürfen, aber das rheinische Motto ist, hat noch immer J. J. Young.
Sehr geil.
Und zum Beispiel das Bild hier oben, das hing jahrelang in einer Galerie. Mhm. Und ich fand das immer toll. Ist eigentlich nur ein Entwurf von einem Kunstwerk. Und irgendwann habe ich gesagt, dann gehst du jetzt halt mal mit, ne? Und jetzt hängt es hier.
Ja, und selber machst du ja auch ein bisschen, ne?
Ja, bei manchen Sachen denke ich immer, boah, das könnte ich auch machen. So schwer ist es ja dann auch nicht. Und ich habe ein paar schöne Stücke, Lieblingsstücke, wo ich auch sehr dran denke, die mehr durch Zufall entstanden sind und mit viel Glück. Also ich habe mal, wir sind durch die Stadt gefahren, bei Sturm und Regen und da fiel von einer Plakatwand ein Riesenplakat runter. Und dann habe ich gedacht, das nimmst du jetzt mit und habe das eingeladen in den Kofferraum, zusammengeknüllt und da reingeschmissen. Und als ich dann den Kofferraum aufgemacht habe, zwei Tage später, war das trocken
und fest.
Und fest. Kriegt es kaum noch raus. Und dann haben wir es nochmal nass gemacht, haben es nochmal zusammengeknüllt, ein bisschen kleiner gemacht und es sieht jetzt aus wie Kunst.
Ja. Du sagst es gerade, dieses, das könnte ich vielleicht auch. Ist es beim Kochen auch so? Dass da so bei manchen die Meinung vorherrscht, so, ja, das kann ich auch? Oder sagst du, da ist es schon ein bisschen objektiver, was gut ist und was nicht?
Ja, auch wenn du so ein Bild nimmst wie von Yves Klein, das Blau, dann sagt jeder, das kann ich auch. Oder die Taube von Picasso, eben auf eine Papierserviette gekritzelt oder auf eine Serviette gekritzelt. Das ist ja nicht so. Es gehört viel, viel mehr dazu. Und erfolgreich kochen ist ein Mannschaftsspiel und nicht das Werk von einem Einzelnen. Also du musst auch eine Vision haben, du musst einen Mitarbeiter begeistern können, du musst sie halten können. Du musst ein wirklicher Teamplayer sein und du musst die Gäste auch überraschen können und aber nicht überraschen in dem Sinne, dass sie dann halt, dass du die mit irgendetwas konfrontierst, sondern wirklich auch abholen. Ein Bild muss nur einem einzigen gefallen, aber das, was du auf den Teller bringst, sollte besser mehreren Leuten gefallen. Ne? Sonst wird es halt kompliziert in einem Restaurant.
Da ist was dran. Da kommen wir gleich mal zu der Zeit im La Vie und auch die Zeit davor. Du hast 3 Michelin-Sterne.
Ja.
Wie viele gibt es oder wie viele Köche gibt es überhaupt, die 3 Sterne haben?
Also zunächst mal, als ich den ersten Stern bekommen habe und den zweiten, habe ich jeweils meine Mutter angerufen und habe gesagt, du, ich habe einen zweiten Stern bekommen. Da hat sie gesagt, was? Bei uns in der Stadt gibt es ein Hotel, das hat 3 Sterne. Ja, habe ich gesagt, und gestern habe ich einen Reisebus überholt, der hatte 5. Ne? Also 3 Sterne ist das Höchste, was man erreichen kann. 3 Sterne im Guide Michelin, in diesem Führer, das Höchste, was man erreichen kann, weltweit. Und es gibt ungefähr 130 Köche auf der Welt, die das geschafft haben. Also sehr elitäre Gruppe. Es gibt 195 Staatspräsidenten oder 198, irgendeiner wird mich bestimmt verbessern. Es gibt fast mehr Formel-1-Rennfahrer oder Astronauten auf der Welt als 3-Sterne-Köche. Also das ist schon eine elitäre Gruppe und eine tolle Leistung.
Ist das so im Vergleich zu 2 oder 1 Stern, geht das krass nach unten von der Zahl?
Ich kann ja mal, ja, also auch da weiß ich jetzt nicht die Zahl ganz genau. Ich würde tippen, in Deutschland gibt es ungefähr 300, ein bisschen mehr als 300 Ein-Sterne-Köche. Mhm. Es gibt mittlerweile knapp 40 2-Sterne-Restaurants und 10 3-Sterne.
Okay.
Also das wird dann nochmal schwieriger. Früher hat man gesagt, für 3 Sterne musst du einer der Besten des Landes sein. Heute musst du einer der Besten der Welt sein.
Mhm. Und erzähl mal da kurz Hintergrund, Michelin-Sterne, wie ist das überhaupt entstanden? Ne? Also wer vergibt die und also, wie ist da so der ganze Prozess dahinter? Vor allem auch, was sind dann die Kriterien, ne? Um zu sagen, von 2 gehen wir jetzt auf 3 oder so, wenn es da überhaupt öffentliche Kriterien gibt?
Ja, das ist das Problem, es gibt keine. Also Michelin, für alle, die das nicht kennen, gehört halt zum Reifenunternehmen. Michelin Tires, LKW-Reifen, Autoreifen.
Ganz andere Schiene eigentlich, ne?
Ja, und vor mehr als 100 Jahren sind die auf die glorreiche Idee gekommen, wer viel fährt, der verbraucht auch viele Reifen. Also haben das als Marketinginstrument genutzt und ihren Kunden eine Broschüre mitgegeben, wo es denn Sinn macht, Pause zu machen, wenn man mal Pause machen muss. Und daraus ist halt dieser Restaurantführer entstanden mit einer mehr als 100 Jahre alten Tradition in Frankreich entstanden und dann über Europa, mittlerweile weltweit. Nicht in allen Ländern der Welt, nicht in allen Ländern Europas, aber trotzdem schon sehr, sehr präsent. Die Kriterien kann ich dir nicht sagen. Also wenn wir uns entscheiden wollten, ein Hotel zu bauen, dann könnten wir mit dem Architekten absprechen, wird es ein 2-Sterne-, 3-Sterne-, 4-Sterne-, 5-Sterne-Hotel, weil das ist ganz klar über Ausstattungskriterien definiert. Habe ich meine Rezeption 24 Stunden am Tag besetzt oder nicht? Gibt es ein Selbstwahltelefon, Bademantel, eine Dusche oder eine Dusche auf dem Flur oder im Zimmer? Ich weiß nicht, was für bescheuerte Sachen da sonst noch sein könnten. Die Breite der Flure, der Komfort, all das spielt da mit rein. Und dann könnten wir sagen, nein, wir wollen ein 4-Sterne Hotel machen und dann könnten wir das so bauen und hätten nachher 4 Sterne. Das geht in einem Restaurant nicht. Die Beschreibung für 1 Stern ist auch nicht wörtlich, aber ungefähr so, dass man erstens den Stern eines einfachen Gasthauses nicht mit dem eines Luxusrestaurants vergleichen kann. Also den Anspruch, den ich mir selber stelle, muss ich erstmal erfüllen. Und dass es das für gleichmäßig gute Qualität, Verarbeitung, Gastlichkeit und so gibt. 2 Sterne wird dann schon deutlich anspruchsvoller und bei 3 Sternen ist das halt, es muss eine Reise wert sein. Und ich glaube, dass du auf diesen 3 unterschiedlichen Niveaus jeweils sehr gut essen kannst. Das hat ja auch mit deinen eigenen Ansprüchen zu tun. Also wenn wir jetzt nachher was essen gehen, dann müssen wir nicht in ein 3-Sterne-Restaurant gehen. Aber wenn ich den Hochzeitstag mit meiner Frau feiern möchte, dann gehe ich gerne in ein 3-Sterne-Restaurant. Und wir können auch glücklich sein mit einem Speckpfannkuchen und einem Bier im Münsterland oder irgendwo an der Nordseeküste mit einem leckeren Matthias und einem Bohnensalat und sagen, boah, das war ein toller Abend. Ne? Aber und du gehst aus dem 3-Sterne-Restaurant raus und bist total unzufrieden. Also die eigenen Erwartungen spielen da sehr viel mit. Aber in einem 3-Sterne-Restaurant solltest du eigentlich immer die Erwartungen der Gäste übererfüllen können.
Ist das so für auch Leute, die jetzt noch nicht in einem Sterne-Restaurant war oder auch manche, die schon darin gegessen haben? Bei manchen ist also der Gedanke, okay, es ist super teuer, sind ganz kleine Gerichte und am Ende wird man nicht satt. Und klär mal auf, wie ist das so, weil du gerade sagst, man sollte die Erwartungen übererfüllen oder was ist die Erwartungshaltung? Also, ne? Geht man rein und sagt, ich möchte heute sehr exquisit essen oder sagt man, ich habe Hunger und ich möchte auch satt werden?
Also ich kenne natürlich auch dieses Geschwätz, Portionen zu klein, es ist halt nur super teuer und nichts dahinter und man wird halt reglementiert vom Service oder was immer ich dann Ausrede erfinden könnte, nicht da reinzugehen. Ich glaube, wenn die Grundvoraussetzung für einen Gast in ein solches Restaurant zu gehen, ist, man muss sich ein Stück weit fallen lassen, drauf einlassen. Es ist nicht teuer, weil die meisten 3-Sterne-Restaurants werden subventioniert. Es müsste viel teurer sein und ich habe niemals jemanden erlebt, der hungrig da rausgegangen ist. Mhm. Also diese Menüs haben relativ kleine Portionen, also nicht wie ein Schnitzel, das rechts und links über den Tellerrand lappt, aber es sind halt, dadurch, dass es 6, 7, 8, 9, 10 Gänge sind, ist das ausgeschlossen, dass du dort hungrig nach Hause gehst. Ich halte es auch für ausgeschlossen, dass man am Ende sagt, das war es nicht wert. Weil du hast ein Stück weit selber in der Hand. Also ich kenne ein Pariser 3-Sterne-Restaurant, da kostet abends das Menü, das teuerste Menü, 475 Euro. Und mittags kannst du dort für 75 Euro essen. Wir haben auch Angebote gemacht, die fingen mal an bei 68. Später waren es, glaube ich, 90 Euro, 89 Euro, die das Menü gekostet hat. Es zwingt dich ja keiner, am Samstagabend dahin zu gehen, wenn es richtig teuer ist. Und wir haben eine Weinkarte gehabt mit über 1000 Positionen. Der günstigste Wein war 36 Euro für die Flasche. Mein 36 Euro zahlst du heute easily auch beim Italiener. Und ich glaube, unser Wein war besser. Es hat sich mein Gast beschwert, der gesagt hat, wie kann das sein, dass die Flasche Wasser 10 Euro kostet? That's it, ne?
Ja.
Du hast ja auch einen Service dazu, du hast ein Ambiente, du hast Gläser, die vielleicht teurer sind. Es wird immer wieder nachgeschenkt, was mir in einem Straßenbistro nie passiert. Und die nehmen auch 3 Euro fürs Glaswasser.
Ja, ich glaube, am Ende ist es ein Stück weit auch das Erlebnis.
Ja,
also du bezahlst ja jetzt nicht nur für das Essen wie in einer Bude vielleicht, wo du sagst, ich habe einfach nur Hunger.
Der Gast hatte sich auch beschwert, dass der Kaffee 5 Euro kostet. Ja, es gab aber auch 12 Pralinen dazu. Die 12 Pralinen alleine würden ja schon 40 Euro kosten.
Ja.
Ne? Und dann ist der Kaffee wieder billig. Also du musst dich schon ein Stückchen drauf einlassen und du bekommst etwas, was ich im Augenblick für das Wertvollste halte, dass ich meinem Gegenüber, meiner Frau, meiner Freundin, meinem Geschäftspartner oder wem auch immer geben kann, Zeit. Du sitzt 4 Stunden, es wird für dich gesorgt, jeder Wunsch von den Lippen abgelesen, die Gläser sind immer voll, der Teller wird abgeräumt. Ne? Und wenn so einer sagt, das ist teuer, dann kann er uns gern mal einladen. Ne? Wir gehen da doch bestimmt gerne mal hin und lassen uns einen Abend von dem verwöhnen zu Hause. Und dann soll er mal sagen, wie viel Mühe ihn das gemacht hat und was er dafür nehmen würde.
Ja.
Ich glaube, der Vergleich geht zugunsten des 3-Sterne-Restaurants aus.
Ja, ist auf jeden Fall, also gute Argumentation. Wie lange bist du jetzt Koch?
Ich bin 79 in die Ausbildung gekommen, 82. Januar 82 fertig geworden.
Also über 40 Jahre.
Ja. Ja, da würde ich mich noch nicht als Koch bezeichnen. Aber ja, ich mache das schon ein paar Jahre.
Und jetzt hast du gesagt, 79 in die Ausbildung. Warst du vorher schon der total zu Hause Kochende oder wie, ne? Lass uns da mal starten, weil ich finde das immer interessant zu gucken, wo steht man heute?
Nee.
Und wie bist du da hingekommen? Also hol uns mal ab und sag mal, wie das gestartet ist.
Also es ist damit gestartet, dass ich nicht wusste, was ich werden kann, werden soll, werden will. Und der Lehrer dann gesagt hat, mein Klassenlehrer, mach einen Eignungstest beim Arbeitsamt. Das habe ich dann gemacht.
Der Klassiker.
Genau. Und hatte die meisten Punkte bei Bäcker, Koch und Landwirt. Und Bäcker wollte ich nicht werden, der musste früh aufstehen. Landwirt ging nicht, weil wir hatten kein Land.
Mhm.
Gut, dann werde ich halt Koch. Hab das dann in der Schulklasse erzählt und alle haben laut gelacht, weil ich nichts mit Kochen zu tun hatte. Und hab dann, Entschuldigung, das war jetzt mein Handy, obwohl das Handy aus ist, war es der Wecker.
Kein Problem.
Bin dann weiter zur Schule gegangen, weil ich erst mit 18 in die Lehre wollte und habe dann eine Kochlehre begonnen in dem damals besten Restaurant in Paderborn, der, ich muss das leider so deutlich sagen, am Ende aber ein echter Scheißladen war. Und du hast kaum was gelernt. Also die Zeit war ja auch so. Junge lernen Koch, du brauchst nichts können, hast aber immer satt zu essen und so. Diese ganzen blöden Sprüche, die es da gab. Und es hat auch nicht viel Spaß gemacht bis zu dem Tag, bis ich mal von meinem Lehrchef eine geknallt bekommen habe, aber so richtig mit so einer Gummilusche, wie sie da vorne am Herd stehen. So, weißt du, wo du so den Teig mit zusammenkratzt, das habe ich voll ins Gesicht bekommen. Daraufhin haben meine Eltern gesagt, du brichst die Lehre ab. Du machst das nicht. Und wir sind dann dahin gefahren zum Gespräch. Und ich habe dann zwischendurch gesagt, nee, ich mache diese Lehre zu Ende, aber ich möchte von dir heute das versprechen, dass das nie wieder passiert und dass ich das hier ordentlich zu Ende machen kann. Auf dem Niveau haben wir uns dann geeinigt. Meine Eltern waren ganz entsetzt, dass ich trotzdem zugestimmt habe, das weiterzumachen. Aber ich habe dann zu meinen Eltern gesagt, ich mache das zu Ende und ich mache es jetzt schneller zu Ende als alle anderen. Ich werde Lehrzeitverkürzungen einreichen. Ich will das fertig machen.
Und ihr kamt aus Paderborn?
Genau.
Ja.
Und ich habe dann in 2,5 Jahren meine Ausbildung gemacht. Das war hart genug. Musste danach zur Bundeswehr. War Gott sei Dank nicht berufsnah eingesetzt. Ich war Fahrer von einem technischen Offizier. Das hat deutlich mehr Spaß gemacht als zu kochen. Und habe danach halt dann wieder angefangen zu kochen im Hilton Hotel in Düsseldorf beim Günther Scherer. War etwas ganz anderes, eine Brigade mit 55 Köchen, ein Riesenhotel mit dreigleisiger Küche, einmal wirklich gut bürgerlicher Küche, mit einem Sternerestaurant und mit einem Bankett bis 1200 Personen. Da habe ich eine Menge gelernt, war aber immer noch auch so eine Zeit. Also Günther Scherer sprach nicht mit Jungköchen. Der sagte zwar jedem guten Morgen, wenn er die Küche betreten hat, per Handschlag, aber danach sprach der nicht mehr mit dir. Also der ging zum Postenchef und sagte, sagen Sie Ihrem Kommi, so wären die Bohnen nicht geputzt.
Ja.
Und so richtig alles noch wirklich hart. Ich komme mir vor wie ein Dinosaurier, wenn ich sowas heute erzähle. Und dann habe ich immer davon profitiert, dass ich alte Lehrchefs hatte, also relativ alt mit großer Erfahrung. Ich habe niemals davon profitiert, dass eine Küche eigentlich mindestens 5 Positionen hat, die du alle mal so abarbeitest. Ich war immer nur ein Gemüsekoch
en métier. Was sind diese 5 Positionen?
Das ist der Gardemanger, der ist für die Vorspeisen zuständig. Entremetier macht die Beilagen, also Nudeln, Reis, Kartoffeln und Gemüse. der Saucier, der
macht die Soßen.
Soßen und das Fleisch macht, der Poissonnier die Fischsoßen und den Fisch und die Patisserie die süßen Sachen. Und ich war immer noch auf Nantes-Métier. Gemüse, Gemüse, Gemüse. Ich war auch niemals stellvertretender Küchenchef oder erste Mal, dass ich Postenchef wurde, war ich direkt auch schon Chef Gardemanger. Ich habe niemals den klassischen Weg gemacht und hatte aber immer die Gelegenheit, die anderen zu beobachten, gucken, wie machen die das und daraus Schlüsse zu ziehen. Und das halte ich für ein wichtiges Kriterium für Erfolg, dass du gut beobachten kannst und deine eigenen Schlüsse daraus ziehst. Ich habe nicht diese wurstige Art von vielen gelernt, das macht man so und das macht man so, weil wir es immer so gemacht haben, sondern ich konnte halt beobachten. Das hat nachher viel zum Erfolg beigetragen. Und dieser Wille, ich will das machen. Also ich habe mehrmals in Gesprächen zu Mitarbeitern auch gesagt, dieses Beispiel, zwei 18-jährige Zwillinge sitzen an ihrem 18. Geburtstag auf der Bank und sagen, was willst du mit deinem Leben machen? Und dann sagt der eine, eigentlich träume ich von einem eigenen Haus und verheiratet sein, Kinder kriegen, mindestens zwei. Und der andere sagt, puh, nicht meine Welt, ich würde lieber die Welt umsegeln. Und am nächsten Tag, wenn die das ernst meinen, trennen sich ihre Wege. Der eine macht einen Segelschein, der andere macht einen Bausparvertrag. Und wenn die sagen, wir wollen das bis 30 geschafft haben, schaffen die das bis 30. Und dieser Punkt, wo ich zu meinen Eltern gesagt habe, ich will das machen und ich will das gut machen, war für mich halt ganz wichtig. Also ein Ziel zu haben, würde ich jedem als Beispiel heute mitgeben, als gutes Beispiel heute mitgeben. Weil wenn du nachher zurück nach Wilhelmshaven fährst, weißt du ja auch, wo du hin willst. Vielleicht gibt es einen Stau unterwegs, ihr müsst von der Autobahn runter, es ist nicht der direkte Weg, aber du bist heute wieder in Wilhelmshaven. Und wenn du nicht weißt, wo du hinfährst, wenn du hier wegfährst, kommst du vielleicht irgendwo anders an. In Berlin oder in München, in Köln oder Frankfurt können alles nette Abende werden, aber
auf Dauer
kann sein, muss aber nicht. Ist wie Bärenjagd ohne Waffen. Mhm. Kann gut gehen, muss aber nicht.
Wie viele Leute wart ihr da im Hilton?
55 Köche.
Ja. Wie groß muss man sich so eine Küche vorstellen? Also es
halb so groß wie ein Fußballfeld. Also sind ja da auch, so große Küchen haben noch mehr Positionen als die fünf. Da gibt es noch eine Boucherie, also die Metzgerei. Es gibt noch eine Bäckerei, die Boulangerie. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie viele Posten es in der Küche eigentlich gibt. 20.
Also alles oder fast alles in-house dann.
Alles in-house. Also es gibt noch den Suppenkoch, den Soßenkoch, den hierfür, dafür und so.
Ja, und du hast dann ja viel Gemüse gemacht, wusstest aber schon, du willst auf jeden Fall irgendwann noch mal größer hinaus.
Ja, habe dann immer gute Stationen gemacht in Sterne-Restaurants, die mir teilweise gut gefallen haben, teilweise nicht.
Ja.
Und wo ich manchmal wirklich abschreckende Beispiele gesehen habe, wie man mit Menschen, mit Untergebenen, mit Mitarbeitern umgehen kann, also die teilweise vom Chef verprügelt wurden oder eine Sitzung ins Gesicht geschlagen kriegten, weil irgendwas schief lief oder so, wo ich immer gesagt habe, so will ich nicht werden, so will ich nicht sein, so will ich später auch nicht führen.
Und La Vie war dann das erste Mal, wo du Küchenchef warst?
Nee, bin ich Küchenchef geworden im Dezember 91 im Restaurant La Table in Dortmund, im Casino Hohensieburg. Und ich sollte da als Vertreter des Küchenchefs anfangen, habe das auch gemacht. Und dann hatten die jemanden eingestellt, der sollte Küchenchef werden, der ist aber nie angekommen, wundersamerweise. Und dann haben sie mich gefragt, möchtest du auch, weil sie gemerkt haben, es läuft ja gerade auch alles gut, möchtest du die Position jetzt vielleicht doch übernehmen? Hab dann ja gesagt, bin im Dezember 91 Küchenchef geworden und bin dann einmal von der vollen Wucht der Aufgabe.
Verantwortung.
Ja, die Verantwortung war nicht das Schlimme, aber diese Aufgabe halt, die habe ich voll in die Fresse bekommen, weil es war schon ein Sterne-Restaurant und es gab eine Menge Aufmerksamkeit mit diesem Küchenchefwechsel. Die nächsten Monate sind alle Restaurantführer zu Besuch gekommen, der Michelin, der Gourmillot, der Aral Schlemmer-Atlas, der Bertelsmann Gourmetführer und wie sie alle heißen, der Feinschmecker. Und dann haben sie getestet, als wir wirklich nicht gut waren, weil es ja der Anfang war, also noch keinen eigenen Stil, die Mannschaft war noch nicht zusammen, Es war nicht gut, muss ich heute sagen. Und als dann im September, Oktober, November die Führer rauskamen, da waren wir schon deutlich besser und kriegen aber einmal diese Kritik von ganz am Anfang um die Ohren geschlagen. Der Gomiot hat damals geschrieben, richten wir unsere Bitte an Thomas Bühner, verhunzen Sie nicht weiter die teuren Produkte. Statt 16 Punkte, 13 Punkte. Der Michelin schreibt ja nichts, aber der Stern war halt weg. Die haben gesagt, du hast ihn nicht verloren, du hast ihn nach einem Jahr nicht bekommen, das war ein bisschen tröstlich. Aber das führt dann zu langen, einsamen Spaziergängen durch dunkle Wälder, wo du dich fragst, willst du das eigentlich machen oder nicht? Ich habe mich dann entschieden zu sagen, ja, ich will das nicht genau so, aber ab heute wird es besser. Und wir haben dann wirklich auch im Laufe der Zeit, das war der Ende 91 Küchenchef geworden, also 92 dran gearbeitet. Im 93er Führer hatten wir 13 Punkte, im 94er 14, im 95er 15, danach 16 und im 97er 17. Zwischendurch haben wir einen Stern bekommen, auch den zweiten Stern bekommen im Dezember 97. Und wir waren wumms unter den 10, 12 besten Restaurants in Deutschland in ein paar Jahren.
Geben die sich zu erkennen im Vorfeld?
Nee. Gibt ja gar keinen Grund dafür. Also da ruft dich keiner an und sagt, du, ich bin von Michelin oder ich komme von Gomiot, ich teste dich heute Abend mal. Nach vielen Jahren hast du mal ein Gefühl, das könnte ein Tester sein. Aber es verändert nichts.
Es muss ja eh immer gute Qualität sein.
Genau, wenn es immer gut ist, hast du einfach auch keine Probleme. Und wenn die Gäste zufrieden sind, sind auch die Tester zufrieden. Und wenn du es vorher weißt, kannst du ja auch zu Nervosität führen. Und ganz ehrlich, bin ich so oft gefragt worden, weißt du das vorher? Habe ich immer gesagt, shit egal, was soll ich machen? Ich kann ja jetzt nicht das Restaurant streichen. Wir können es auch nicht heute gut machen, weil wir wissen, wir machen es immer nur schlecht. Dann hast du auch keine Berechtigung.
Ja. Ja.
Du bist entweder so, wie du bist, oder du lässt es. Und auch wenn du hingehen würdest in irgendein Restaurant und sagen, du, heute kommt der Michelin und außerdem, ich habe ja noch einen Jackpot für dich, du kriegst 10.000 Euro, wenn du es so gut machst, dass die sagen, du kriegst einen Stern, dann kann der es trotzdem nicht. Ne? Wenn ich 7 Meter weit springen kann, kann ich 7 Meter weit springen. Ich komme leider nur 2 Meter weit, dann brauche ich mir über die 7 Meter überhaupt keine Sorgen machen. Jetzt kann ich ja sagen, so wie ja auch einige Köche, die sagen, ich will überhaupt keine 3 Sterne. Na, jetzt kann ich auch sagen, ich will überhaupt keine 7 Meter weit springen. Da tun mir nachher nur die Knie weh und eigentlich ist das ja auch Blödsinn. Warum sollst du so weit springen können? Ich kann ja Fahrrad fahren und so. All diesen Blödsinn kannst du erzählen, aber wenn du es kannst, ist es einfach.
Und wie ist es jetzt? Weil du hast gesagt, am Anfang hast du richtig Lack bekommen. Wenn man so 3 Sterne hat, wird man noch kritisiert?
Jo.
Und wie gehst du damit um? Weil Köchen wird ja auch nachgesagt, dass sie ein großes Ego haben.
Ach, weiß ich nicht. Also ich glaube, ich habe über die Jahre gelernt, dass in jeder Kritik ein wahrer Kern liegt. Dass du mal gucken musst, wo liegt dieser Kern und was für Schlüsse kann ich daraus ziehen? Weil im Grunde genommen sollte das Bestreben immer sein, besser, besser, besser werden. Ne? Als wir einen 2. Stern bekommen haben, haben mich ja auch Journalisten gefragt, was kommt jetzt? Und habe ich gesagt, jetzt arbeite ich am 3. Stern. Da haben die gesagt, wie kann man so unzufrieden sein? Ich gesagt, ich bin nicht unzufrieden. Ich weiß nur, wenn ich jetzt nicht am 3. Stern arbeite, werde ich den 2. verlieren. Weil ich kann mich ja dann eigentlich auch zur Ruhe setzen. Also gut zuhören, was die Gäste sagen. Wenn jemand kritisiert, dann schauen, was ist da wahr dran? Was musst du wirklich verändern? Es kam ja auch Blödsinn. Also, dass Gäste gesagt haben, wir wissen genau, warum sie keinen 3. Stern kriegen. Ja, warum? Ja, weil sie haben nur 36 Rieslinge auf der Karte. Und dann denke ich mal, mein Gott, ey.
Ja gut, wenn das, dann wäre es ja einfach,
ja, vor allem
ein paar mehr
das,
aufzunehmen.
Ja. Und dass ein Gast reklamiert, wie ich vorhin erzählt habe, dass der Kaffee zu teuer ist, da muss man eben auch mal erklären, was da noch für eine Leistung dahinter steckt. Ne? Weil wenn einer dann nur 2,50 für einen Espresso bezahlen will, dann kriegt er halt auch nur so einen Keks, der 0,1 Cent kostet und in Plastik abgepackt ist. So einen Karamellkeks. Aber wenn du richtig was dazu lieferst, dann glaube ich, ist das auch mit einem Wert hinterlegt.
Ja.
Und das haben wir halt gemacht.
glaube ich auch. Also, dass man das immer verargumentieren kann. Wann denn, also wie muss man sich dann so die Arbeit vorstellen? Weil du hast gerade gesagt, ne, Menschenführung, du hast ein Team, es ist Teamleistung. Bist du dann oder jetzt auch als Berater, bist du eher derjenige, der sagt, ich überlege mir jetzt geile Kreation? Oder stehst du auch wirklich dann am Herd? Was sind da so die Hauptaufgaben?
Ich stehe auch ehrlich wirklich am Herd. Aber in der Zeit im Restaurant La Vie war ich abends während des Service, wenn die Gäste da waren, wirklich am Herd. Ich habe den Poissonnier gekocht. Aber ich glaube, du hast nur ein Team, wenn du denen auch vertraust, wenn du das als Team machst. Du kannst nicht sagen, geh mal zur Seite, ich kann das sowieso alles besser. Oder du musst auch nur zu den Mitarbeitern hingehen und sagen, jeden Abend hätte ich gern alles zum Probieren, weil ich vertraue euch nicht. Das habe ich nie gemacht. Ich habe denen gesagt, wenn ihr unsicher seid, ist das zu salzig, geht das noch, kann ich das machen oder es schmeckt nicht oder so, dann kommt ihr zu mir. Und dann probieren wir das gemeinsam und dann treffen wir eine Entscheidung. Also am Ende derjenige zu sein, der die Entscheidung trifft, fällt mir leicht. Derjenige, der alles besser kann als alle anderen, war ich nie. Ich habe als junger Koch schon gesagt, ich habe halt weniger Probleme, wenn ich der Schlechteste in der Küche bin, als wenn ich der Beste in der Küche bin.
Ja.
Und dieses den Mitarbeitern Vertrauen, Vertrauen schenken, das habe ich immer beibehalten. Also auch wenn ich das Gefühl hatte oder wusste, da sitzt ein Tester im Restaurant, bin ich nie hingegangen und habe zum Gartenmanager gesagt, geh mal zur Seite, ich mache das jetzt. Ich habe mittags mit denen über die Verantwortung gesprochen. Ich habe mit denen gesagt, was meine Ziele sind, was deren Ziele sind, warum das für uns wichtig ist. Das haben wir aber auch für andere Gäste gemacht. Ne? Also wenn da jetzt ein Ehepaar, wir wussten, die kommen aus Berlin und feiern den 50. Geburtstag der Frau, den machst du ja viel mehr kaputt als nur einen Abend. Die erzählen zum 80. Geburtstag der Frau noch, wie grausam das Essen zum 50. war. Und so, also mit Mitarbeitern über die Verantwortung reden, was machen wir hier überhaupt und warum müssen wir das gut machen? Und warum ist es wichtig, dass du ehrlich zu mir bist? Dafür schreie ich dich nie an. Ich verprügel dich auch nicht oder mach sonst irgendetwas. Wir machen das als Team. Und ich habe die das machen lassen. Und da haben Journalisten und Freunde gesagt, wie kannst du denen das überlassen? Da habe ich gesagt, hast du jemals einen Fußballtrainer gesehen, der auf dem Platz läuft, wenn der Elfmeter geschossen werden muss? Das überlässt du der Mannschaft. Und die treffen eine Entscheidung und einer sagt, ich mache das jetzt. Und wenn der drüber semmelt, dann trägt das Team mit. Der wird ja auch nicht danach verprügelt oder so. Und das ist für mich Teamarbeit. Und das ist eigentlich auch das Tolle an dem Job, ne? Dass du mit einem Team, ne, das gemeinsam machen kannst.
Ja, das ist ein guter Punkt. Du hattest aber oder hast wahrscheinlich trotzdem über die Jahre jetzt eine extreme Kreativität irgendwie entwickelt, um Dinge zu kombinieren, um sich Kreationen auszudenken. Was ist so das Kurioseste, wo du sagst, dass da haben dich viele angeguckt und hätten jetzt nicht damit gerechnet, dass es gut schmeckt? Ja, weil es gibt ja so, gibt ja auch so aus dem, ich sag mal, aus dem täglichen Leben, ne, Leute, die dann sagen, ich schmier Marmelade auf mein Käsebrot oder was auch immer. Ja, hast du da auch irgendwas, wo jeder erstmal gesagt hat, wie kann man das irgendwie zusammen essen?
Also, wir haben immer versucht, mit Essen nicht zu provozieren, zu sagen, hier, wie kann man das essen, sondern eher im positiven Sinne die Menschen zu überraschen und sagen, wow, das habe ich nicht gewusst, dass eine Karotte so toll schmeckt, um mal was Einfaches zu sagen. Ich glaube, dass das Geheimnis, wir haben unzählige Gänge gehabt, wo ich sagen würde, boah, wenn die Leute wüssten, wie viel Energie, wie viel Zeit, wie viel Passion da drin steckt. Aber was wirklich bei den Menschen im Kopf geblieben sind, sind die ganz einfachen Sachen, die sie nämlich verstehen.
Mhm.
Ne? Also eine Technik zu machen, die keiner versteht, kannst du machen, registrieren die, aber manchmal waren es die einfachen Sachen, wo die gesagt haben, boah, herausragend. Also ein Beispiel, als wir den dritten Stern bekommen haben, war, ich glaube, meines Wissens, das erste Mal ein kulinarisches Foto auf der Titelseite der FAZ. Und die haben nicht, normalerweise sind da ja Politiker, Wirtschaft oder von Katastrophen oder sonst irgendetwas Bilder auf der Titelseite. Diesmal war es ein kulinarisches Foto. Es war nicht einer der verrückten Teller, sondern Kartoffelschaum mit Kürbis-Curry-Eis. So einfach, so schlicht, so schnöde und doch so ergreifend. Zwei Komponenten, warm und kalt. Und diese vermeintlich einfachen Sachen zu machen, ist ja viel komplizierter. Dass die Nachbarschaft zusammenläuft oder die Freunde oder alle sagen, boah, was für ein tolles Gericht. Bei Steinbutt mit einem Riesenlöffel Kaviar obendrauf ist so einfach. Das kann ich auch dem Tischler in 3 Minuten zeigen.
Ja.
Aber mach mal einen Kartoffelsalat, wo die Leute zusammenrennen und sagen, boah, sowas habe ich noch nie gegessen.
Ja, stimmt.
Oder eine Frikadelle oder einen Gurkensalat. Mach das mal, dass alle sagen, ey, das ist der beste Kartoffelsalat der Welt.
Kochst du jetzt privat auch immer selbst oder hast du auch Abende, wo du sagst, ich mache Lieferando auf und bestelle eine Pizza?
Nee, Lieferando wird's nicht. Also der hat jetzt leider zugemacht, gegenüber eine tolle Pizzeria. Da haben wir auch schon mal eine Pizza geholt, aber Lieferando wird's nicht. Meine Frau kocht in der Hauptsache, die hat das große Glück und das bewundere ich wirklich. Die kann sich beim Kochen entspannen. Für die ist das nach der anstrengenden Arbeit Entspannung zu kochen. Ich finde, die kocht toll. Und wir haben allerdings irgendwann mal diese blöde Regel etabliert, einer kocht, einer räumt auf. Also ich bin immer derjenige, der die Küche aufräumt. Wenn wir Freunde eingeladen haben, dann mache ich mal was oder ich helfe meiner Frau. Aber boah, das ist echte Strafarbeit für mich.
Du meinst privat kochen?
Ja.
Ach was.
Ja, aber... Also ich habe so viel Respekt vor Hobbyköchen, die da sich so viele Gedanken machen, was gibt es heute, die dann einkaufen gehen und das mit viel Muße machen. Und noch mehr Respekt habe ich vor den ganzen Hausfrauen, die 3-mal am Tag, morgens, mittags, abends, was auf den Tisch stellen müssen, zwischendurch vielleicht noch arbeiten. Ja, nee, das ist mir alles zu viel. Also ich bin, wenn es bei mir schnell gehen muss, ein Stückchen Käse, ein Brot oder so. Und dann war es das halt.
Ja, das wäre tatsächlich so die Frage noch, ne, was ist, wenn es mal schnell gehen muss? Aber wenn du sagst, du bist eh jetzt nicht der passionierte Privat.
Nee, und mir gehen mir geht das Herz auf, wenn ich über den Markt gehe, tolle Produkte sehe. Oder ich finde ja mittlerweile, wir haben hier das große Glück, im Nettetal einen tollen Forellenhof zu haben. Dann holen wir abends mal eine Forelle dort, ne, 2 Forellen. Und essen die. Jetzt während der Spargelzeit hat es ganz oft tollen Spargel gegeben. Also hier gibt es keinen Hummer, Kaviar, Gänseleber und Trüffel, sondern ganz bodenständige Sachen.
Ja, aber interessant, weil ich glaube, viele vermuten ja erstmal so 3 Sterne, ne, da ist immer total hochgestochen alles.
Nee, du
am Ende sind es dann so die Basics.
Aus einfachen Sachen etwas Besonderes zu machen. Ich habe ja mal dieses ganz simple Rezept gemacht mit dem verbrannten Kohl, den wir einfach nur in den Ofen legen, bei 260, 70, 80 Grad verbrennen lassen, bis er gar ist. Aufschneiden, Butter drauf, Salz, Pfeffer, fertig. Das ist so lecker, könnte ich jeden zweiten Abend essen.
Da werden wahrscheinlich viele jetzt sagen, alles klar, das probieren wir jetzt auch aus.
Könnt ihr gerne probieren. Kann man noch steigern, wenn man so einen Komato-Grill, also diese geschlossenen Grills hat und den auf den Grill legt, gibt dann auch ein tolles Aroma. Man wird sich wundern, dass der kaum verbrennt. Nur die äußeren Blätter, die man normalerweise eigentlich sowieso wegmacht. Und das wird super lecker.
Also jetzt eine Essensempfehlung. Hast du auch Restaurantempfehlungen? Sagst du so, du hast so deine Top 3 Restaurants in Deutschland oder in Norddeutschland?
Ich glaube, das kommt sehr auf den Anlass an. Also ich habe ein Restaurant, 2-3 Restaurants, wo ich wirklich gerne hingehe. Das Kesselhaus hier in Osnabrück. Aber auch das GUI in Bielefeld, kein Stern. Ich finde, die hätten einen verdient. Die machen das toll. Und ansonsten besuche ich natürlich immer gerne, weil das ja Freunde auch für mich sind, so die Sterne-Kollegen, die es so ganz verteilt in Deutschland gibt. Nicht gleichmäßig, aber schon gut verteilt in Deutschland gibt.
Da kennt man sich untereinander so.
Ja, also da habe ich ja eher das Problem, dass ich nirgendwo heimlich hingehen kann.
Ja, da wird sich dann vielleicht nochmal...
Ja, selbst
angestrengt.
Selbst im Ausland bei den Reisen. Ich war mit meinem Sohn in Hongkong und der hat dann seine Freundin angerufen und hat gesagt, du kannst dir das nicht vorstellen, der Papa ist hier bekannter als Ronaldo.
Ja, geil. Und was steht jetzt bei dir an? Also jetzt so zweite Jahreshälfte?
Also ich fliege jetzt nächste Woche nach Vietnam für eine Woche. Das hört sich immer so nach Holiday-Trips an, ist aber wirklich anstrengend. Dann haben wir ein paar Tage Urlaub. Dann bin ich noch nicht ganz sicher, vielleicht vorher nochmal nach Griechenland für ein Event. Dann bin ich aber auf jeden Fall eine Woche in Zypern, Anfang August. Von da aus geht's direkt in die Türkei. Ich mache dort im Bodrum 14 Tage ein Pop-up-Restaurant, wo wir so nacheinander tolle Kollegen aus Europa halt das Restaurant dann machen. Von der Türkei aus geht's hoffentlich, wahrscheinlich, ist noch nicht ganz in trockenen Tüchern, direkt nach Indien für zwei Events, eins in Neu-Delhi und eins in Bangalore. Und dann komme ich kurz wieder, bin dann ein, zwei, hoffentlich drei Wochen hier, sonst gibt es Streit mit meiner Frau. Dann fliege ich nach Taiwan, dort betreue ich ja im Süden von Taiwan ein Restaurant, Majesty.
Das machst du schon länger, ne?
Das mache ich seit 2019. Das hat 21 geöffnet, Anfang 21 geöffnet. Und wir hoffen, dort wird im August erstmals in dieser Stadt der Michelin vergeben. Also der Norden von Taiwan war mit Michelin schon abgedeckt. Jetzt nehmen die auch Kaohsiung dazu, ist eine Millionenstadt im Süden von Taiwan. Wir hoffen, dass wir da einen Stern kriegen. Und es gibt außerdem dann einen Küchenchefwechsel, deswegen fahre ich einmal dahin. Aber zum Jahresende, wahrscheinlich zum Jahresanfang 23, öffne ich dann ein Restaurant in Taiwan, in Taipei, in der Hauptstadt.
Du selber?
Taiwan, ja, unter meinem Namen. Und zwischendurch bin ich noch im Oman. Was habe ich noch? Im Februar fliege ich nach Boston zu einem Event. Also.
Und bei den Events kochst du dann
ja,
für die Gäste für die Showcooking Gäste. Und sowas?
Ja, don't call it Showcooking. es sind so Gastkochveranstaltungen, wo ich halt eingeladen werde und dann was machen.
Und in Taiwan sagst du denen, wie muss das Restaurant aufgebaut sein, die Karte und so, damit die einen Stern kriegen oder einfach grundsätzlich?
Damit es einfach gut wird. Also du kannst es, wie ich am Anfang gesagt habe, ja nicht sagen, an Ausstattungskriterien, das muss so und so werden. Und ich rede auch, also in Taiwan habe ich einen echt tollen Küchenchef, Xavier Yoy. Tolle Station auch, der macht das super, wie er mit den Mitarbeitern umgeht, wie er mit den Produkten umgeht, aber auch wie er mit der Küche umgeht, nämlich alles super gut pflegt. Und ich habe ihm ganz am Anfang gesagt, ich bin nicht derjenige, der dich morgens anruft und sagt, du musst da mehr Salz reintun, weil das kann ich von Deutschland aus nicht. Wir können uns über die Philosophie unterhalten, wie wir mit Mitarbeitern umgehen wollen, wenn du mich fragst. Ich teile Rezepte mit dir, ich gebe dir Tipps, aber umsetzen musst du es. Ne? Also ich bin da auch nur der Coach. Und wir waren, als ich zuletzt im März da war, waren wir in einem Restaurant und ich konnte mich beim Hauptgang nicht entscheiden und habe ihn gebeten, mir einen Hauptgang auszusuchen. Da gab es dann Kalbsbries im Hauptgang. Der fand das ganz toll. Und ich habe gesagt, ich fand das nicht toll. Und ja, warum nicht? Ja, weil es zu trocken war und so. Und ich glaube, dass wenn wir Kalbsbries machen, dass das besser geht. Und habe ihm dann ein Rezept von mir geschickt und habe es mal gemacht. Und es ist wirklich eine Welt dazwischen. Und dann hat er es dann auch auf seine Karte übernommen. Wobei ich dann auch nicht erwarte, dass er das komplette Rezept übernimmt. Ne? Der soll ja auch, der ist ja nicht mein verlängerter Arm oder mein Hans Wurst, der da macht. Er soll das ja selbst umsetzen. Und das halte ich für ganz wichtig, weil ich viele Sachen in einer anderen Kultur gar nicht weiß. Also ja. Nur mal, wie viel Salz, wie wenig. Sachen, die wir gerne mögen, mögen Asiaten gar nicht. Sachen, die Asiaten gerne mögen, mag hier kein Mensch.
Oder auch Schärfe, ne? Du hast ja gerade Türkei angesprochen.
Ja,
und da guckt man sich ja auch teilweise.
Wenn ich zu einem Gastkoch-Event eingeladen werde, dann mache ich das genauso, wie ich das meine, wie ich das für gut finde. Aber bei diesen Beratungsgeschichten versuche ich wirklich nur zu beraten und nicht den zu überfahren.
Ja, ne? Und Restauranteröffnung in Taiwan, warum nicht in Deutschland?
Ja, mach mal einen guten Vorschlag. Also, ich weiß nicht, wer alles deinen Podcast hört. Bisher sind nur blöde Vorschläge gekommen. Und mit blöden Vorschlägen meine ich, dass mich Leute gefragt haben, kannst du dir das vorstellen zu machen? Und was glaubst du, was wird der Kapitalbedarf sein? Und dann kommen ja immer Sachen, also kaufen, umbauen und dann eben dann auch machen. Ein tolles Restaurant. Was glaubst du, was das kostet? Ja, ich würde sagen, am Ende reden wir über 3 Millionen. Ja gut, kein Problem. Du 1,5 Millionen, ich 1,5 Millionen. Und dann denke ich mal, was falsch verstanden? Ich habe ja schon den Betreuungsaufwand und den Wissensvorsprung. Das sind meine 1,5 Millionen und der Bezahlaufwand liegt auf deiner Seite. Und wenn ich das dann ausführlich erkläre, dann sind die Gespräche dooferweise immer schnell vorbei.
Ja, vielleicht ergibt es sich noch.
Ja, deswegen.
Wer weiß.
Ich vertraue voll auf deinen Podcast.
Ich bin gespannt.
Also das ist ja ein... Und ich leide nicht darunter, aber ich habe immer das Gefühl, ich muss das auch ein Stück weit verteidigen, weil wenn ich sage, ich habe einen gewissen Anspruch an Gastlichkeit, also ich finde, wenn sich der Kellner auf deiner Tischkante aufstützt und sagt, na, was kann ich dir denn bringen, dann ist das nicht locker, sondern unfreundlich. Ich finde Papierservietten okay, aber ab einem gewissen Grad sollte es halt Stoffservietten geben. Und wenn ich sage, wir brauchen Stoffservietten, dann sagen alle, nein, wir brauchen keine 3 Sterne. Die haben überhaupt keine Ahnung, was dafür alles nötig ist. Aber wenn du eine gepflegte Art von Gastlichkeit haben willst, dann sollte es ein gewisses Level auch nicht unterschreiten.
Ja.
Und wenn es ein Fastfood-Restaurant werden soll, das kein Niveau hat, dann brauchst du mich auch nicht. Dann haust du es einfach raus. Vielleicht laufen die Sachen ja auch. Ich muss ja auch wirklich sagen, ich habe keinen Publikumsgeschmack. Also ich würde niemals zustimmen, so einen Bubble-Tea-Laden aufzumachen, weil ich das nie trinken würde. Und ich kann mir ja nicht vorstellen, wer das trinkt oder kauft. Aber da muss ich ehrlich sagen, ich habe keinen Publikumsgeschmack. Ich sehe ja trotzdem, dass die Dinger überall auftauchen, dass da Leute reingehen. Aber es ist halt nicht mein Geschmack.
Und in Taiwan kam jemand dann auf dich zu und hat gesagt, lass uns das zusammen machen.
Ja, witzige Geschichte. Muss ich noch eben erzählen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben.
Dafür ist noch Zeit.
Ich habe Quarantäne. Ich war ich durfte auch während der Pandemiezeit nach Taiwan reisen, weil ich eine Residential Card habe. Bedingung war immer, du gehst 14 Tage in Quarantäne. Ich habe das 4-mal gemacht. Also ich weiß, wie Quarantäne geht, allein im Hotelzimmer. Bin dann morgens von Taipei mit dem Schnellzug nach Kaohsiung gefahren. Und wir hatten in der Woche drauf Gäste im Restaurant, einen 12er-Tisch. Coole Typen, so Thema am Tisch war mehr Jet, Brot, Ferrari, Lamborghini, McLaren und so. Und dann sind wir abends, Xavier und ich, zum Tisch gegangen. Dann haben die mich gefragt, was glaubst du, warum wir hier sind? Dann habe ich gesagt, Hunger, Durst.
Zum Essen?
Ja. Und dann haben die gesagt, nee, also du bist letzte Woche mit dem Zug von Taipei nach Kaohsiung gefahren. Ich habe dich im Zug erkannt, habe gegoogelt, habe gesehen, dass du hier ein Restaurant hast und habe gedacht, ich lade meine Freunde mal ein. So sind wir ins Gespräch gekommen und einer von denen ist jetzt Investor.
Wahnsinn, ne? Also in Taiwan erkannt, ja. Und dann kommt eins zum anderen.
Ja.
Da kann man dir viel Erfolg und viel Glück wünschen, dass das alles gut funktioniert.
Und dass das immer so weitergeht.
Genau, und dass es immer so weitergeht. Jetzt will ich erstmal sagen, danke, dass du hier so ein bisschen deine Gedanken geteilt hast, deine Story. Mega interessant, super cooles Haus, kann ich sagen.
Danke.
Und ja, hat mich sehr gefreut und ich würde sagen, danke dir, Thomas, und bis bald.
Alles Lob kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank an dich, Melvin.
Dankeschön. Das war Normal Gets You Nowhere. Und wenn du dich durch dieses Gespräch inspiriert fühlst, dann bewerte den Podcast doch bitte und teile ihn mit deinen Freunden, damit auch sie davon mitbekommen. Ich freue mich jedenfalls über dein Feedback. Mach's gut und bis bald.